Wir haben den gesellschaftlichen Rahmen, der sehr viel Alkoholkonsum ermöglicht und vielleicht auch fördert oder sehr unreflektiert damit so umgeht, ne, so die Öffentlichkeit. Und wenn dann aber jemand eine Alkoholabhängigkeit entwickelt, dann wird er oft alleine gelassen. Dann ist das sozusagen ein persönliches Fehlverhalten.
Vier Meter tief. Der Deep Dive in dein Thema.
Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge des Themenblocks Drogen unseres Podcasts 4 Meter tief mit mir, Ann-Kathrin Kocher. Meine Kolleginnen Nadja, Johanna und Hanna haben sich in den vorherigen Folgen schon mit anderen Themen aus diesem Bereich beschäftigt. Zum Beispiel mit dem Vapen als vermeintliche Alternative zum Rauchen, mit der Verwendung von Drogen wie Pilzen in der Psychotherapie sowie der Legalisierung von Cannabis und der Eröffnung der sogenannten Social Clubs. In der heutigen Folge soll es jedoch um die weltweit am meisten verbreitete Drogen gehen, um Alkohol. Wenn wir über Drogen sprechen, meinen wir oft nicht den Alkohol, er ist ja legal, sondern wir denken natürlich an die illegalen Substanzen wie Kokain, LSD, Heroin oder vieles andere. Dabei ist Alkohol mit Abstand die weltweit am meisten konsumierte Droge. Zwar sinkt in Deutschland seit rund 40 Jahren der Alkoholkonsum langsam, dennoch werden im Durchschnitt pro Kopf jährlich rund 10 Liter reiner Alkohol konsumiert. Trotz der rückläufigen Tendenz liegt Deutschland damit im internationalen Vergleich immer noch unverändert im oberen Drittel. In der heutigen Folge soll nicht der Alkohol an sich verteufelt werden. Ich trinke natürlich auch gerne mein Gläschen Wein oder Aperol mit meinen FreundInnen, gehe auf Festivals und bin auch als Pfälzerin schon früh auf die allgegenwärtigen Weinfeste gegangen. Aber genau darum soll es eben in der Folge gehen. Die gesellschaftliche Akzeptanz von Alkohol und das Verherrlichen einer oft unterschätzten Droge. Auch wenn Alkohol legal ist, hierfür habe ich mit Philipp Sperb gesprochen, der die Abteilung Suchthilfe in Mainz leitet. Hierzu gehören unter anderem die Jugend- und Drogenberatungsstelle Brücke, das Wohnprojekt Basis und das Drogenhilfezentrum Café Balance. Alkohol ist tief in unserer Gesellschaft und Kultur verankert. Vom Feierabendbier, der Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt, das Bier beim Oktoberfest oder der Sekt zum Anstoßen bei Hochzeiten oder bei Neujahr. Alkohol ist oft ein selbstverständlicher Bestandteil und definiert manchmal diese schlechthin, wie zum Beispiel ein Weinfest. Das perfekte Beispiel ist hierfür natürlich auch unsere Region. Rheinhessen ist das größte Weinanbaugebiet Deutschlands. Direkt an uns schließen natürlich auch noch viele weitere an. Jeder in der Region weiß, welchen Stellenwert der Wein hat. Wein ist ein Kulturgut und das Wissen als Wein gilt als elitär. Und natürlich sind wir auch stolz drauf. Er bringt super viele TouristInnen in die Region und ist damit ein enormer Wirtschaftsfaktor. Und so ist der Veranstaltungskalender in Mainz natürlich auch voll davon. Und in den anderen Regionen von Deutschland sieht es nicht anders aus. Nur das alkoholische Getränk ist meistens ein anderes. Auch in der Popkultur ist Alkohol ein wiederkehrendes Thema, weshalb zum Beispiel ein Forscherteam aus Australien 2023 der Frage nachgegangen ist, wie oft Alkohol in populärer Musik vorkommt. Das Ergebnis? 24% der 10.000 Songs und 2.000 Musikvideos, die untersucht wurden, enthalten Bezüge zu Alkohol. Hinzu kommen natürlich Merchandise, Werbungen und Spielfilme, die Alkohol anpreisen und wodurch das Thema einfach allgegenwärtig in unserem Alltag ist. Ich habe Philipp Sperb gefragt, wie er die Rolle von Alkohol in unserer Gesellschaft beschreiben würde, beziehungsweise wie er sie aus seiner Position wahrnimmt.
Meiner Meinung nach ist der Konsum von Alkohol schon auch noch eine sehr wichtige Form der sozialen Kommunikation. Vielleicht ein bisschen vereinfachter gesagt, Alkohol fungiert als soziales Schmiermittel. Und das finde ich in so einer Ausprägung, dass Alkohol eigentlich die einzige Substanz darstellt, für die man sich rechtfertigen muss, wenn man sie nicht konsumiert. Also wenn ich jetzt auf einem Festival bin und jemand bietet mir beispielsweise Ketamin an, ne, und ich sage, nee, möchte ich nicht, dann ist es in der Regel so, dass die Person dann sagt, okay, ja, also das ist dann okay. Ähnlich beim Joint auch, ne? Nee, ich möchte nicht, auch gut. Und ja, wenn ich dann halt eben aber mich dazu mal entschließe, nichts zu trinken, vielleicht auch auf Marktfrühstück oder so, dann ist das öfter ein Thema. Also, ne, die Leute fragen dann, ja, warum denn nicht? Ist denn alles okay? Bist du krank? Geht's dir nicht gut? Ja, also so, es ist irgendwie eine, fast schon eine Selbstverständlichkeit, dass man halt eben Alkohol konsumiert. Der Alkohol hat es auch geschafft, sich bei uns als Genussmittel, als Nahrungsmittel und auch als legales Rauschmittel eben zu etablieren. Und das hat, glaube ich, auch nur der Alkohol geschafft. Und ja, jetzt könnte man natürlich so die Frage stellen, wo hört der Genuss auf und wo fängt dann so der Rausch und das Rauschtrinken an? Und ich glaube, da, also das ist schon seitdem wir Menschen irgendwie den Alkohol für uns entdeckt haben, auch einfach ein Thema.
Wie wir sehen, ist es wirklich ein schmaler Grat zwischen Genuss und Rausch. Und wahrscheinlich hat auch die Erfahrung schon jeder mal gemacht, dass man mal etwas über den Durst getrunken hat. Es gibt viele Regeln, in Anführungszeichen gesagt, von denen hervorgeht, welcher Alkohol zu welchem Anlass jetzt am besten getrunken wird. Aber wer sagt uns denn eigentlich, wann wir aufhören sollten? Das obliegt allein der eigenen persönlichen Risikobewertung. Und die muss man halt natürlich erstmal können. So denken leider auch einige, dass sie noch in der Lage sind, sich nach dem Alkoholkonsum hinter das Steuer zu setzen. So kommt es dazu, dass in Deutschland bei über 35.000 Verkehrsunfällen im Jahr Alkohol im Spiel ist. Und fast jede dritte Gewalttat wird ebenfalls unter Alkoholeinfluss begangen. Aber das sind nicht die einzigen Möglichkeiten, wie Alkohol uns schaden oder eben auch töten kann. Dass Alkohol abhängig machen kann, das wissen die meisten. Aber wie hoch die gesundheitlichen Risiken beim Konsum von Alkohol wirklich sind, wird dabei häufig unterschätzt oder schlichtweg einfach verdrängt. Alkohol ist der Auslöser für über 200 Krankheiten und Störungen. Hierbei kann alles betroffen sein, zum Beispiel der Mund, der Rachenraum, die Leber, die Zellen oder das Gehirn. Etwa 20.000 Todesfälle jährlich werden in Deutschland allein durch Alkoholkonsum verursacht. Deshalb habe ich Philipp Sperb gefragt, ab wann Alkohol eigentlich als gesundheitlich riskant gilt.
Diese Frage steht immer im Raum, was kann man denn jetzt eigentlich noch trinken? Was ist denn irgendwie risikoarm? Und da gibt es eben von der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen die Empfehlung, dass man zumindest mal an 2 Tagen in der Woche mal eine Alkoholpause machen soll. Das wäre schon mal ganz gut. Und Frauen sollen also nicht mehr als 12 Gramm Alkohol pro Tag zu sich nehmen. Das ist ein kleines Glas Wein. Und Männer nicht mehr als 24 Gramm Alkohol. Das sind 2 kleine Biere. Ne? So. Und wenn man das dann halt eben bei den Männern jetzt mal hochrechnet und diese 2 alkoholfreien Tage noch mit einbaut, dann hätten wir halt eben 120 Gramm Alkohol, die sie zu sich nehmen dürften und halt eben bei den Frauen 60 Gramm. Und alles, was da drüber geht, gilt dann schon als risikohafter Konsum.
Wenn man das schon hört, wie wenig als gesundheitlich riskant gilt, es ist schon ziemlich erschreckend. Ich hatte vorhin ja erwähnt, dass der durchschnittliche Pro-Kopf-Konsum von Alkohol im Jahr bei etwa 10 Liter reinem Alkohol liegt. Das sind im Jahr dann hochgerechnet etwa 500 Biere oder 100 Flaschen Wein. Damit kann man eine ganze Badewanne voll machen. Wenn man also bedenkt, was medizinisch als gesundheitlich riskant gilt, ist das schon echt enorm viel. Vor allem können wir ja schon auch ab 14 Jahren von Erziehungspersonen begleitet Alkohol trinken und ab 16 Jahren können wir es auch vollkommen legal machen. Obwohl Alkohol in der Gesellschaft verharmlost wird und der Konsum akzeptiert und an vieler Stelle beworben oder auch gefeiert wird, werden Personen, die suchtkrank sind, trotzdem stigmatisiert und erleben oftmals einen sozialen Abstieg. Philipp hat mir im Gespräch erklärt, dass man heute eigentlich nicht mehr von einer Sucht oder Abhängigkeit spricht, da das sehr wertend ist, sondern von einer Substanzgebrauchsstörung. Da das Wort hier aber auch schwer über die Lippen geht, werden wir die anderen Begriffe trotzdem weiterverwenden. Mir war es nur an der Stelle sehr wichtig, das einfach mal zu betonen und euch darauf hinzuweisen, weil ich das auch vorher nicht wusste. In diesem Zusammenhang habe ich Philipp gefragt, wie es eigentlich zu einer Abhängigkeit kommen kann.
Also es kann prinzipiell ja auch in jedem Alter eine Sucht und Abhängigkeit entstehen und das ist in der Regel auch nichts, was jetzt so über Nacht kommt, sondern was prozesshaft geschieht und sich auch entwickelt, ne, über wirklich auch oft lange Zeiträume. Und die Gründe, sozusagen Alkohol zu trinken, die sind auch sehr vielschichtig. Also erstmal macht es ja Spaß auch. Alkohol ist stimmungsaufhellend, er ist angstlösend, er ist schmerzlindernd, er ist auch ja, sozial stimulierend. Es gibt auch Untersuchungen dazu, dass man tatsächlich sich Leute auch schön trinken kann. Also hilft ja auch. Er ist für den Schlaf nicht gut, aber er hilft beim Einschlafen. Das sind natürlich auch erstmal positive Aspekte, die dann aber, wenn man sie halt eben missbraucht, dann auch ins Gegenteil umschlagen können und man dadurch dann halt eben auch eine Sucht oder eine Abhängigkeit entwickeln kann. Oft ist es eine Kulissenschieberei. Also man nutzt den Alkohol erstmal, um ja, sich vielleicht besser zu fühlen, ne, um das Selbstbewusstsein ein bisschen zu stärken, vielleicht auch in Gruppen ein bisschen sicherer zu sein, sozial enthemmter. Und das kann dann, wenn man das eben intensiviert, dazu führen, dass man eine Abhängigkeit entwickelt. Ich sage jetzt mal, das ist ja natürlich auch sehr wertend und zuschreibend, aber der klassische Alkoholiker, um jetzt mal diese Figur so zu benutzen, der ist ja jetzt nicht irgendwie integriert und in der Kneipe, ja, und freut sich mit anderen, sondern das sind oft ganz traurige, einsame Gestalten. Und diesen sozialen Rückzug, das ist ein ganz, ganz wichtiger Warnhinweis. Also wenn sich die Leute immer mehr abkapseln und zurückziehen, da merkt man dann oft auch, oh, da ist was im Argen. Ne? Also wenn so Verpflichtungen vernachlässigt werden, da ist es vielleicht manchmal sogar schon zu spät. Zu Beginn ist das halt eben vielleicht noch auch Gebrauch. Und wir gehen davon aus in der Beratung, dass der Konsum immer auch irgendwo eine Funktion hat. Beispielsweise, ich möchte negative Gefühle verdrängen. Und das ist dann für manche Leute, wird dieses Hilfsmittel dann das allumfassende Mittel und der Heilsbringer. Und dann werden halt auch andere Sachen eben nebensächlicher, ne? Und irgendwann dreht sich irgendwie alles dann nur noch um den Konsum und fällt immer schwerer, den irgendwie wegzulassen und zu kaschieren. Und es fällt auch vielen Leuten dann irgendwo auf, ne, dass man ein Thema hat. Und es fällt den Leuten auch selber auf, ja. Und das hat halt auch eine hohe, sehr schambesetzt und gibt immer sehr viel Schuldzuweisung.
An dieser Stelle habe ich Philipp gefragt, ob er uns die Stigmatisierungen durch die Gesellschaft genauer beschreiben kann.
Und noch heute ist eigentlich Sucht und Abhängigkeit so, bewegt sich so zwischen Krankheit und Sünde. Ne, war lange Zeit auch mal so eine Krankheit des Willens. Ne? Also man muss doch aufhören können, das muss man nur wollen. Ja? Es gibt auch hier noch sehr viele Vorurteile und Stigmatisierung. Und es ist halt einfach nicht so. Ne? Also Leute, die wirklich mal abhängig waren, die sagen, ich konnte halt einfach nicht mehr aufhören. Da ist dann auch dieser Krankheitsaspekt sehr, sehr greifbar. Und die Leute fürchten sich halt oft auch vor Verurteilung und rücken halt auch dementsprechend dann nicht damit raus und bleiben damit ganz, ganz lange Zeit alleine. Und damit beginnt natürlich diese Spirale, die sich dann immer weiter nach unten dreht und irgendwann, also es ist auch ganz lange Zeit eine Kulissenschieberei und irgendwann bricht dann alles zusammen.
Im Anschluss an das Thema habe ich auch gefragt, wie man es in der Gesellschaft denn schaffen könnte, diese Stigmatisierung abzubauen, um Betroffenen damit zu helfen.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich die so in diesem Umfang so beantworten kann, aber ich glaube, man müsste schon auch auf diese Doppelmoral in der Gesellschaft schon auch mal hinweisen. Das wollen viele Leute nicht hören. Und im Grunde genommen, wir wissen aus der Prävention, dass man halt auch aufklären muss. Also Wissen vermitteln, ja, über die Substanz. Ein kleines Beispiel. Ich habe bei mir im Büro eine Tabelle hängen und da sind die Substanzen aufgelistet und die Schadenspotenziale mit dabei. Und die Leute sind immer wieder, wenn die bei mir aus der Beratung kommen, so verdutzt, wenn die dann an dieser Tabelle hängen bleiben und sehen, Alkohol steht ja ganz oben. 70 von 100 möglichen Schadenspunkten, ja, noch vor Heroin, noch vor Crack, ja, das kriegen manche gar nicht klar. Und dann gucken die sich das so an und sagen, oh, Cannabis steht ja hier unten und Pilze sind ja noch weiter unten und LSD, also so, man muss aufklären, ne? Man muss Wissen vermitteln, auch wenn man es nicht hören will, ne? Man muss das natürlich auch in so einem, sag ich mal, erträglichen Rahmen machen, so dass das auch angenommen wird. Ja, auch mal über die Gründe Gedanken macht, warum trinken Menschen denn eigentlich in unserer Gesellschaft oder konsumieren Drogen? Ne? Und dann sind wir sozusagen auch mal nicht immer nur beim Subjekt, sondern auch mal bei den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Und die sind halt marktwirtschaftlich orientiert, geht um Leistung, es geht um Wettbewerb. Da muss man halt sich auch schon mal die Frage stellen, müssen wir da vielleicht nicht irgendwie auch mal die Rahmenbedingungen so ein bisschen ändern, ne? Damit man halt eben gar nicht erst konsumieren muss. So. Ja, aber das ist natürlich auch sehr utopisch. Das haben wir in jeder Schicht und in jeder Gruppierung der Gesellschaft. Den Konsum ist halt immer nur die Frage, wie sehr fällt er halt auf. Aber das ist eben nichts, was Leute am Bahnhof betrifft, sondern es ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen.
Während unseres Gesprächs hat Philipp Sperb immer wieder erwähnt, wie wichtig es ist, das Thema anzusprechen, wenn man in seinem Familien- oder Bekanntenkreis merkt, dass jemand zu viel Alkohol konsumiert. Er hat von vielen KlientInnen im Nachhinein gesagt bekommen, ja Mensch, hätte mir das doch jemand gesagt. Natürlich wissen wir nie, wie die Person darauf reagiert und ob sie es überhaupt hören möchten. Aber trotzdem ist es halt immer wichtig, es anzusprechen. Deswegen habe ich ihn gefragt, was seiner Meinung nach der beste Weg ist, um das zu machen.
Relativ schwer, das so pauschal zu beantworten, weil es gibt jetzt nicht so einen 5-Punkte-Plan, den man dann abhandelt und dann reagiert der Mensch so. Und dann hätte man den gerne da, wo man ihn hat. Das, in der Realität läuft das oft sehr, sehr viel komplizierter und komplexer ab. Also ich glaube im Grunde, was man schon so sagen kann, ist, dass man am besten nicht verurteilt und das Ganze möglichst wertfrei macht. Also jetzt nicht irgendwie so mit der Tür ins Haus fällt und sagt, also ich glaube, du bist abhängig, ja, oder sowas. So, das würde dann eher, sag ich mal, zu einer Abwehrhaltung führen. Ich glaube schon, wenn man Ich-Botschaften sendet und sagt so, du, ich mache mir Sorgen, was ist denn los, hat das, glaube ich, mehr Erfolg. Was ich auch immer rate, ruf am besten an in der Suchtberatungsstelle oder auch bei uns. Also wir nehmen uns den Leuten da auch gerne an. Wir versuchen das, weil man kann das auch vorbereiten, kann mal so ein bisschen die Hintergrundinformationen abklopfen und das Ganze dann auch besser einschätzen, je mehr Informationen wir auch haben. Habe ich dann auch schon oft gemacht, dass ich mit den Leuten einfach mal auch eine Stunde telefoniert habe und habe mir da mal alles erzählen lassen, auch so möglichst viel aus der Biografie. Und dann kann man vielleicht schon mal so eine ungefähre Einschätzung abgeben, ob das vielleicht auch Erfolg hat oder nicht. Und ich finde es immer besser, etwas zu sagen, als gar nichts zu sagen. Auch wenn es vielleicht nicht so geschickt war im ersten Moment, kann man ja immer noch mal auch das nochmal neu probieren. Ja, da ist ja noch nicht alles verloren. Wenn man Fehler gemacht hat, kann man das auch sagen und kann sich dafür auch entschuldigen. Also so ist ja nicht so, dass alles immer sofort gleich den Bach runtergeht. Genau, und möglichst wertfrei und ohne Vorwürfe, sondern möglicherweise vielleicht auch mal schon aufzeigen, wo man mal hingehen kann. Man kann auch mit einem Angehörigen zu uns kommen, vielleicht auch mal gemeinsam, wenn da vielleicht irgendwie der Mut fehlt oder man nicht anrufen will, ja, so, da sind wir eigentlich ja recht zugänglich in der Hinsicht, würde ich sagen.
Zum Ende hat es mich auch interessiert, wie Philipp eigentlich selber zum Thema Alkohol steht und ob er diesen überhaupt noch trinkt, nachdem er sich so viel mit der Thematik auseinandersetzt.
Wir von der akzeptierenden Drogenarbeit, wir wollen ja auch, also wir sind jetzt per se nicht rauschfeindlich, ne, oder sagen irgendwie so, aber also man muss einfach wissen, mit was man es da zu tun hat. Trinke natürlich auch noch Alkohol und mir macht auch der Rausch hier und da auch Spaß, auf dem Festival zum Beispiel oder sowas. Aber seitdem ich halt weiß, dass Alkohol auch für, ich weiß nicht, ich glaube so über 20 Krebsarten direkt verantwortlich ist oder die halt auch unterstützt, habe ich das halt auch reduziert und denke da einfach anders drüber nach. Ist halt ein Zellgift so und das muss man halt auch mit berücksichtigen und ohne den Leuten da jetzt irgendwie ein schlechtes Gewissen machen zu wollen oder sowas. Sondern ich glaube, es geht halt im Grunde genommen einfach nur um eine Aufklärung und dann kann ich ja im besten Falle selber einfach entscheiden, was ich machen will und kann das einfach vielleicht auch ein bisschen bewusster steuern, wie ich das mit anderen Sachen in meinem Leben irgendwo auch mache, ne? Wo ich dann merke, oh, das wird momentan gerade einfach zu viel, ich muss das ein bisschen reduzieren. Und wenn man da mal so weiß, was so ein Smartphone alles so macht mit einem und mit dem Gehirn und so, und dann ist man halt besser informiert und kann das dann halt dementsprechend auch mündig irgendwo einschätzen. Und das ist ja im Grunde genommen das, wo wir hinwollen. Mündige Leute, die wissen, was los ist und die dann einfach selbst entscheiden können, was sie machen wollen.
Ich finde, das waren sehr schöne Abschlussworte, die den Kern der Thematik Alkohol als Gesellschaftsdroge ganz gut zusammenfassen. Mir ist es an dieser Stelle noch wichtig, auch auf das Angebot der Suchthilfe aufmerksam zu machen, damit eben mehr Personen wissen, wo sie gegebenenfalls Hilfe finden. Neben der Drogen- und Beratungsstelle Brücke gibt es auch noch die Suchtberatungsstelle der regionalen Diakonie Rheinhessen. Alle Informationen findet ihr dazu natürlich in unseren Shownotes. Zum Schluss interessiert es mich natürlich, wie ihr selbst persönlich zu dem Thema Alkohol steht. Deswegen schreibt es uns doch gerne in die Kommentare unter dieser Folge. Ihr findet uns auf 4meter_podcast. Alles kleingeschrieben und die 4 dabei als Zahl. Das war es zu unserem Themenblock Drogen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Macht's gut.
4 Meter Tief ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die VolontärInnen der VRM. Vielleicht habt ihr selbst eine Idee oder Themenwünsche für einen der nächsten Deep Dives? Dann her damit. Wir freuen uns über Anregungen und Kritik. Am besten per Mail an 4-meter-tief@vrm.de.